Okay, wir. So, hallo erstmal. So, Offenbarung 3, 7 bis 13. Wir machen heute die Gemeinde Philadelphia. Schmeckt gut auf dem Brot. Und die ist auch ein Wohlgeschmack für Jesus. So, wir haben jetzt, das ist die sechste Gemeinde, die wir uns jetzt angucken, von den sieben, die Jesus erwähnt. So, also fünf haben wir schon hinter uns. Und wir sind von der Kirchengeschichte her heute im Jahre 1750 nach Christus. So, nochmal kurz Zusammenfassung. Angefangen hat es mit der Urgemeinde, das waren die Jünger von Jesus. Ne? Haben gesehen, das ist die Gemeinde von Ephesus. So, wo sich schon so eine kleine Sparte, die schon infiziert war mit den Nikolaiten. So, die angefangen haben, dieses Denken in Gottesdienst zu bringen, du brauchst einen menschlichen Mittler, einen Bischof, jemanden, der zu dem du kommen musst, ein Mensch, dass der dich, deine Anliegen vor Gott bringt. Ne? So, und Gott hat gesagt, ich hasse das. Aber so, ihr hasst sie auch und hat sie dafür gelobt. Ne? Aber die waren schon aktiv. Naja, wie es dann meistens so ist, Satan hat seine Strategie noch nicht geändert, sondern die Verfolgung der Christen wurde noch schlimmer. Das war dann die zweite Epoche, so müssen wir gucken hier, ungefähr 300 nach Christus. So, das ist die Gemeinde von Smyrna. So, bedeutet übersetzt so viel wie Myrrhe. Und Myrrhe war diese lebendige Baum, so diese Myrrhepflanze, wo die Rinde abgenommen wurde und nach Nischtroch und dann zermalmt wurde und dann kam dieses saftige Öl raus und dann kam immer dieser Wohlgeruch. Ne? So war es auch eine lebendige Gemeinde. Eine Gemeinde, wo Jesus kein Tadel hatte, nur Lob. So, es war die zerquetschte Gemeinde. So, unter ständiger Verfolgung von Titus und so weiter. So, war eine krasse Zeit. Die Zeit hat sich geändert. Satan hat gemerkt, er kann nichts ausrichten. Die Gemeinde, je mehr Druck und Verfolgung auf sie bringt, ne, so, desto stärker werden die in Jesus. So, und deswegen hat er seine Taktik geändert. Hey, und erinnert euch dran, ich bin Missionar und seit ich mit Jesus gehe, seitdem kommen Anfechtungen und hier mehr mich Gott benutzt, desto mehr Anfechtungen kommt Satan. Weil erst dann, wenn du lebendig bist, bist du interessant für ihn. So, wenn du deine verpackte Christenheit lebst, ne, du bist und du dich selbst lebst und dich selbst verwirklichst, all deine Träume und Wünsche und und du nur zum Gottesdienst gehst, ein Namenschrist bist, dann bist du total interessant für Satan, weil du hast keinen Einfluss. Der Heilige Geist wirkt nicht durch dich. Ja, ihr hattet bestimmt dieses Bild wieder mit dem Glas, mit dem Wasser, was dann überfließt. So, ist ein gutes Bild, weil genau das ist es. Und wenn du dich nicht ausstreckst nach dem Heiligen Geist, dann bist du zwar ein Gefäß und du bist vielleicht errettet, weil du an den Namen Jesus glaubst und ihn angenommen hast, aber du wirst immer ein leeres Gefäß bleiben. Und deswegen, die Anfechtungen in meinem Leben sind nicht das Schlimme. Gott schickt Krankheit. Manchmal mehr, manchmal weniger. Gott schickt Armut. Gott schenkt Brüder und Schwestern, die einen richten und wehtun. Gott schickt andere Gemeinden ringsherum. Gott schickt Anfechtungen von innen und von außen, ne, in der Familie und außerhalb. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Weil jede Krankheit, die ich hatte, war ein absoluter Segen und ein Plus für mich. Weil es mich wieder ganz nah an Gott zieht. Ne? Wenn du im Bett liegst, hast du eine Auszeit von dir selbst. Ist gesund, krank zu sein. Aber das ist halt nur die Frage, was machst du mit deinen Anfechtungen? Fällst du in Depressionen? Dann wirst du keinen Nutzen draus ziehen, dann wird es für dich was Schlimmes sein, so ein Verlust sein. Oder ziehst du deinen Nutzen draus und kommst wieder ganz nah an Gott? Dann ist es die Krankheit, was Heilendes. Oder die Anfechtung, die du hast. Von daher pass auf dein Herz auf, dass du nicht richtest, sondern guck auf Jesus. Und Satan dreht es um und kommt von innen heraus. Und die Nikolaiten, die immer mehr an Macht gewannen, dieses Denken, diese Lehre, die reingebracht haben, die nimmt er. Und jetzt packt er Sauerteig in den gesunden Teig rein. Und der wächst und wächst. Und wir sehen die Gemeinde von Pergamus, 313 Jahre nach Christus. Bedeutet so viel wie Vermählung oder Erhöhung. Ja, und zwar ist Folgendes passiert bei Konstantin, dass die Christen, Konstantin ist Christ geworden, in Anführungsstrichen, so ein, und hat die Christen, die sich unterhalb der Katakomben von Rom sich getroffen haben zum Gottesdienst, hat sie ans Tageslicht geführt. All die, die vorher verachtet waren und gehasst von allen Menschen, so ein, über Jahrhunderte, so ein, hat er jetzt erhöht, so ein, zum Tempel. So ein, und er, die Gemeinde hat sich vermählt mit dem Staat. Das war die erste Vermählung zur Staatkirche. Und was daraus gewachsen ist, wissen wir. Thyatira, 600 nach Christus ungefähr. So ein, und zwar die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche ist entstanden. So ein, und diese Lehre, du brauchst einen Mittler, so ein, du hast nicht mehr einen Vater im Himmel, sondern einen Vater auf der Welt. So ein, du hast verschiedene Heilige, die du anbetest. So ein, der Heilige, der ist da und dazu zuständig. Wenn du zu dem betest, dann wirst du vielleicht gesund. Der dafür, dass du genug Geld hast. Der Heilige, wenn du zu dem betest, der kann dir da und da helfen. So, und das ist so ungefähr wie mit diesen Glücksteinen, die überall rumgehen. So ein, hier beim Markkauf ist so ein Automat, da kannst du dir für einen Euro so einen magischen Stein rausziehen. Und dann hast du entweder einen Stein für die Gesundheit oder fürs Geld oder für die Liebe. Ja, was auch immer. So ein Götzendienst kam in die Gemeinde. Und Thyatira bedeutet unaufhörliches Opfer, und das ist, hat die römisch-katholische Kirche gebracht bis heute, nämlich ein immer wieder erneutes Opfern von Jesus. Also so, sie haben das alttestamentliche Schlachten wieder in die Gemeinde, in den Gottesdienst gebracht. Jedes Mal, wenn die Katholiken Abendmahl feiern, ist es der Glaube, dass es wirklich sein Fleisch und sein Blut ist. So, und jedes Mal wird die Hand aufgelegt auf Jesus, jedes Mal wird ihm die Kehle durchgeschnitten, immer wieder aufs Neue. So, und Jesus hat gesagt, wir sind errettet für immer und ewig. Einmal das Lamm Gottes, das Perfekte, und nie wieder muss geopfert werden. Dann 1500 nach Christus, so ein Sardes. 1500 nach Christus ist Folgendes passiert, so ein, aus der katholischen Kirche heraus sind Männer hervorgetreten mit Heiligen Geist, so ein, die gesagt haben, wir wollen wieder zurück zum Gotteswort gehen. Luther und Calvin und wie sie alle hießen. Ne? So ein, und die katholische Kirche sind ein paar rausgegangen, haben sich getrennt von der katholischen Kirche, so ein, und haben die protestantische Kirche, die reformierte Kirche, so ein, ist dann entstanden. Gott hat zu ihnen gesagt, du hast den Namen, dass du lebst, und doch bist du tot. Und das hat sich bis heute nicht geändert. So ein, und lest mal in Offenbarung 2, Vers 20. Nee, Vers 22. So, und da sagt er zur römisch-katholischen Kirche, siehe, ich werfe sie aufs Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen. So, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun. Und 25, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Also es sind, er sagt, sowohl in der katholischen als auch in der reformierten Kirche, es ist ein kleiner Überrest da und der gehört zu seinen Schafen. Die kennen seinen Namen und die folgen ihm nach. Deswegen kannst du nicht sagen, du bist Katholik, ne, dann bist du die Synagoge Satans, so wie Gott das hier sagt. So ein, sondern das System an sich, die Religion, die entstanden ist, so ein die, gegen die hat Jesus was. Aber in jeder Vereinigung, in jeder Bewegung gibt es immer Leute, egal wie schlecht sie ist, so die von seinen sind. Hey, deswegen sollen wir lieben und deswegen sollen wir hören. Und er sagt hier, diese große Drangsal oder haltet fest, bis ich komme, das ist die katholische Kirche und Offenbarung 3, Vers 3, wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich gekommen werde. Wir wissen, wir kennen das Gleichnis von Jesus. So ein, wenn er kommt wie ein Dieb, das ist so ein, sein zweites Wiederkommen, von dem er spricht. Also auch die reformierte Kirche wird bis zum Ende da sein. Und heute Philadelphia. Nein, von allen sieben Gemeinden, die ich hier sehe, ist es die, wo ich drin sein will, schon immer. das ist die, mit der ich gern identifiziert werden möchte, von Menschen und von Gott. So, Philadelphia bedeutet Brüderliebe. Kommt von Philio, hattet ihr bestimmt auch diese drei griechischen Bedeutungen von Arten von Liebe?
Nö.
Kennen wir aber. Und das hier ist die zweite Art von der Liebe, Philio. Und das ist eine einfache Liebe. Das ist eine Liebe, muss ich mal selbst gucken, sonst bin ich verwirrt. Ja, genau. Und das ist wie diese Liebe unter Geschwistern. Ne? Ich kann meinen Bruder, das kann ich jetzt so nicht sagen, manche Brüder kannst du ausstehen, andere nicht. Also mit manchen kommst du klar und mit anderen nicht. Ne? Leibliche Brüder jetzt. Jetzt nicht geistlich. So, das ist einfach so. Mit manchen kannst du quatschen und mit anderen hast du überhaupt gar nichts gemeinsam. So, aber trotzdem liebe ich meinen Bruder. Ja, ich mag ihn, er ist jetzt nicht so schlimm, wie es sich jetzt hätte anhören sollen. Nicht anhören sollen, ja, wie auch immer. So, aber naja, wir sind halt total unterschiedliche Menschen. Also menschlich gesehen würden wir nichts miteinander zu tun haben. So, aber wir sind aus dem gleichen Mutterschoß entsprungen. So, und somit verbindet uns was. So, und wir haben eine Liebe füreinander. So, und diese geschwisterliche Liebe, das ist einfach, dass man weiß, man gehört zusammen. So, dass man vergibt, so, dass man sich um jemanden sorgt. Ich würde ihn jederzeit helfen, sobald er Hilfe braucht. Ne? Und er mich logischerweise auch. So, und das ist die Liebe, die zulässt, dass man jemanden so annimmt, wie er ist. So, dass man jemanden liebt, egal wie er drauf ist. Ob er zu dir passt, menschlich gesehen oder nicht. So, weißt du, und das ist die Liebe, die jemand respektiert. So, ist die einfache Liebe. Und dann kommt Agape, Liebe, so, und ja, das ist die göttliche Liebe, die vollkommene Liebe, die so, wir Menschen von uns aus nur selten haben. So, und diese Gemeinde hier, die war bekannt für ihre Brüderliebe. Und es gab eine Zeit, wo auch in der Christenheit nach der Reformation, so 1057 nach Christus ungefähr, so, da war die reformierte Reformation. Ist mein Name, macht überhaupt keinen Sinn vielleicht, so, aber halt die reformierte Kirche, die Protestanten, so, die gesagt haben, wir wollen uns frei machen von der protestantischen Kirche, weil im Endeffekt so, wir wollen zurück, wirklich zurück zu Gottes Wort und das so leben, wie es ist. So, wir wollen nicht ein System anhängen, wir wollen keinen menschlichen Mittler haben, sondern wir wollen unsere Babys nicht taufen, sondern die sollen sich selbst entscheiden, ob sie errettet sind oder nicht. So, wir wollen dieser Lehre nicht folgen. So, wir wollen niemandem angehören außer Jesus Christus, unseren Heiland. So, und die ersten Freikirchen sind entstanden, die ersten freien Gemeinden. Ne? Das war die Zeit von Spurgeon, von Moody, von hier der Typ hier, Zinzendorf, ne? So, und oder die große Baptistenbewegung. Hey, und weltweit war das. Gott hat seinen Heiligen Geist ausgegossen und der Geist hat die Gläubigen berührt, die es ernst gemeint haben mit Gott. Und da ist was Wahnsinniges passiert, weltweit. Egal wohin du geguckt hast, es waren Jahrhunderte von Erweckung über Erweckung über Erweckung. Alle zurück zu Gottes Wort, haben sich ausgestreckt, Hände gehoben, haben gepreist mit Herzen. So, weil der Heilige Geist wieder lebendig und leibhaftig da war in den Gemeinden, in den Herzen von den Gläubigen. So, es war eine Erweckungszeit. So. Und Jesus sagt hier in Vers Offenbarung 3, Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, und jetzt werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und diese Stunde der Versuchung über den gesamten Erdkreis, global gesehen, das ist sind die 7 Jahre Trübsal, ne, die Welt erwartet. Die letzten 7 Jahre, wo die Welt nochmal atmet und dann vergeht und Gott alles neu macht. So, und die letzten 7 Jahre der Menschheitsgeschichte, so wie sie jetzt seid. So, wo Gott alles zusammenrollt, auch den Himmel und die Sterne und alles wieder neu malt und gestaltet und dann mit den Menschen zusammenlebt, auf dem neuen Jerusalem, das herunterkommt, auf diese neue Erde. So. Und das ist auch die Lehre, worauf Calvin Scheffel sich bezieht, dass die Gläubigen nicht durch diese Trübsal gehen werden, sondern die Entrückung vor der Trübsal ist. Viele streiten sich da, manche glauben gar nicht an Entrückung, obwohl es die Bibel lehrt. So, und andere glauben, dass die Entrückung nach der Trübsal ist. Andere glauben, dass die Entrückung vor der Trübsal ist. Ich glaube, die Entrückung ist vor der Trübsal. Gibt es von Mose an bis zur Offenbarung super viele Stellen, die das einfach eindeutig sagen, dass Gott uns nicht durch diese Trübsal schickt. Und das heißt, auch Philadelphia, auch wenn diese Gemeinde hier, diese eigentliche in der Vergangenheit gelebt hat von uns, so vor rund 2000 Jahren, so diese Gemeinde, sagt er, diese Gemeindeform, so und dieses Herz von den Gläubigen wird bestehen bleiben, bis die Trübsal anfängt. Und wenn ich an unsere Gemeinde hier denke, dann sehe ich Philadelphia. So, und ich glaube, es ist auch nicht vermessen zu sagen, so, weil die Liebe da ist, Gottes Wort da ist, die Sehnsucht und das Ausstreckt nach dem Heiligen Geist, so, weil es Leute sind, die sagen, ich will keinen Kompromiss eingehen, auch wenn ich es manchmal tue. So, es sind, und falls eine Gemeinde ist, die wartet. So, ich habe so viele Gemeinden schon gesehen in meinem Lauf mit Jesus, also jetzt nicht so viele wie ihr wahrscheinlich, aber ich habe eine Menge Gemeinden erlebt, so nicht nur in Deutschland, aber ich habe noch keine einzige Gemeinde getroffen, wo so viel gebetet wird. So, wo nach im Lobpreis was so ein Zeit genommen wird, um Offenbarungen zu geben. Und wenn du betest, dann ist es nicht nur, was aus deinem Herz kommt, sondern so ein, wir wissen, dass der Heilige Geist die Worte wählt, zum Teil. So ein, weißt du, und wenn du betest, dann ist es oft auch was für mich, was mich gerade beschäftigt. So ein, und ich höre dein Gebet zu und ich bete mit und auf einmal bekomme ich eine Antwort, auf die ich schon ewig warte. So ein, oder ich werde auf einmal ermahnt, so, weil du von deinen Fehlern sagst und Buße tust und auf einmal merke ich, oh Mann, das betrifft mich jetzt. So ein, und ich tue mit Buße, weißt du? So ein, ja, und ich hoffe, dass das nie geht, so, weil die betende Gemeinde ist die, die, so, die vor Gottes Thron ist. Weil wenn das Gebet die Gemeinde verlässt, so, dann hat die Gemeinde Gott verlassen. Weil was ist nichts anderes, als zu sagen, das ist dein Werk und hier ist es, so, und jetzt tu es oder sag mir, dass du es nicht tun willst. So, hey, das Gebet ist das Mächtigste überhaupt. So, nicht weil wir was sagen und nicht weil wir schöne Worte nehmen, so, oder weil der Klang so schön ist in unseren Ohren, so, sondern weil wir uns demütigen, so, weil wir vor Gott stehen und sagen, das ist dein Werk, jetzt tu das bitte, so, und verherrliche dich, so, und weil wir ihm vertrauen, dass er alles dran setzt, um das zu verwirklichen. Und das Gebet ist noch so mächtig, so, weil Gott unser Herz bewegt, so, ich von mir aus würde nie in eine Stadt gehen, jemanden Fremden anquatschen, von Jesus erzählen. So, das bin nicht ich. So, ich bin eher der Typ, der sich so eine Hütte irgendwo in der Pampa baut, so mit seinen Schafen und so und irgendwelchen anderen Viechern, so, und sich ein schönes Leben macht. Ganz in Ruhe, weil er Menschenfurcht hat. So, weißt du, aber wenn ich hier sitze und bete, oh Gott schickt mich raus, ich will zu den Verlorenen gehen, so, dann ist es eine Prophetie darauf, was Gott mit mir vorhat in der Zukunft. Unsere Gebete sind Prophetien auf das, was Gott macht, um ihn dann später zu verherrlichen. Wenn wir hier sitzen sonntagabends und unsere Gebete zu Gott hochbringen, so, dann können wir zusehen, geistlich gesehen schon, was Gott machen wird in der Zukunft. So, und du wirst sehen, und wir haben das von Anfang an, von den Gebetsahnen auch in Leipzig, so, oder eine Gemeinde, die Gebete oder unsere persönlichen, so von Anfang an gesehen, so, dass Gott die Gebete erhört. So, ja, Philadelphia war eine Gemeinde, die sich ausgestreckt hat nach den Wahrhaftigen. Fangen wir an zu lesen. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Also, Philadelphia wissen wir jetzt, Brüderliebe. Heute gibt es Philadelphia immer noch. Es ist eine ziemlich kleine Stadt, 20.000 Menschen ungefähr. Es gibt 5 Gemeinden dort und ungefähr 1.000 Gläubige. Und bei 20.000 Menschen, 1.000 Leute, die anscheinend on fire sind für Jesus, so, das ist schon enorm. Also da ist immer noch Leben, da ist immer noch Power, so, und da ist immer noch Erweckung. So, erbaut wurde es in 190 vor Christus, so, und war eine ziemlich wohlhabende Stadt und bedeutende Stadt weltweit, so, weil in dieser Stadt lief die größte Landstraße der ganzen Welt damals. Und zwar ging die von Europa bis zum Osten. So, und alle mussten durch Philadelphia durch. Ja, das ist ein super cooles Bild auch für uns als Gemeinde hier, so, weil Gott genau das so zu uns gesagt hat, hey, geht raus in die ganze Welt. Ich werde die Türen öffnen, so, und ich habe den Weg bereitet und ich will euch aussenden, so, damit ihr eine neue Sprache bringt, ein neues Wort, so dass die Menschen noch nicht kennen. Die Straße wurde erbaut so von den Hellenisten, ich habe keine Ahnung, von irgendwelchen Typen, so, um den Rest der Welt das Griechische beizubringen. So, super spannend. Naja, lesen wir weiter. Das sagt der Wahrhaftige. Das sagt der, den Schlüssel Davids hat. Der öffnet, sodass niemand zuschließt, und der zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Jesus offenbart sich der Gemeinde hier als der Heilige und der Wahrhaftige. Und wahrhaftig bedeutet so viel wie treu. So, und wahrhaftig bedeutet so viel wie absolut gerecht. So jemand, der in der Wahrheit steht und geht und lebt. So, und genau das ist Jesus. Und es hat mich so beeindruckt, als ich ihn das erste Mal kennengelernt habe. So, weil ich bin aufgewachsen mit Lüge. So, jeder in meinem Umfeld hat gelogen. So, und Wahrheit habe ich kaum kennengelernt. So, wurde mir beigebracht, so in der Erziehung, so, dass es wichtig ist zu lügen. Wenn du Fernsehen angemacht hast oder wir Vorbereitungstreffen hatten hier in der Schule für Bewerbungen schreiben und so ein Kram, ja, so in Vorstellungsgespräche, so, da wurde uns beigebracht, dass wir lügen sollen. Zeig dich von deiner besten Seite und noch ein bisschen drauf vielleicht. Und dann lerne ich Jesus kennen. Und er ist absolut genau das krasse Gegenteil. So, und er offenbarte sich mir in seiner Wahrhaftigkeit. So, und er hat mir gezeigt und gesagt, wie er ist. So, und ihm war es nicht egal, aber im Endeffekt dann schon, so, ob ich ihn so mag oder nicht. So, er ist genau anders. Er sagt, hey, verschönere dich nicht und verstell dich nicht und sei nicht jemand, der du nicht bist, sondern zeig, wer du bist. Zeig, was in dir steckt. So, und vertraue mir, dass ich da was Schönes draus mache. So, dass ich mit deinen Schwächen umgehen kann, dass ich Stärke draus produziere. Und er hat den Schlüssel Davids. Und dieser Schlüssel öffnet und verschließt die Türen. So, die katholische Kirche hat ihren eigenen Schlüssel. So, und zwar den Schlüssel, so, die Tür aufzumachen und zu verdammen. Oder um heilig zu sprechen und zu erretten. So, komm mit deinem Baby und ich besprengs und es ist errettet. So, du willst nicht der katholischen Kirche dienen und dich nicht unterwerfen, dem Papst, so, dann bist du verdammt. So, aber David redet oft von diesem Schlüssel, weißt du, und aus seinem Samen kam Jesus. Und er ist unser Schlüssel. Und er ist der Einzige, der Türen aufmacht und schließt. So, hey, vergiss das nie in deinen Gebeten und vergiss das nie in deinem Leben. So konzentrier dich darauf, dass Gott derjenige ist, der deine Türen aufmacht und zumacht. Naja, das muss man zulassen, weil für uns stehen alle Türen offen. So, du kannst viele Wege gehen. So, auf diesem breiten Weg, das ist nicht nur ein Weg, den alle gehen, ne, oder die nicht alle, sondern die Mehrheit der Menschheit, sondern dieser breite Weg besteht aus vielen Wegen und Pfaden und Straßen. So, hey, wie uns steht alles offen. So, das habe ich damals als so ein Alternativer gewusst. So, ich hätte alles werden können, alles machen können. So ein bisschen Glück, so, ne, und deine Talente richtig eingesetzt. So, dir steht alles offen. Aber jetzt bin ich mit Jesus. Jetzt bin ich eine neue Schöpfung. So, und jetzt strecke ich mich aus nach der Frage, ist das dein Weg oder ist es meiner? Soll ich den Weg wählen oder den? Ich weiß, ich bin Christ, ich liebe meinen Jesus, ich gehe mit ihm, ich bin erfüllt, und ich rede und höre ihn. Und ich bin mir sicher, dass egal welchen Weg ich wähle, ich seinen Segen habe und er mit seinem Segen mich begleitet. So, das ist nicht die Frage. Weil wenn du Jesus liebst und mit ihm gehst und dich nach ihm ausstreckst, kannst du zum Beispiel heiraten, wie du willst. Wenn beide sich ausstrecken nach Gott, dann ist dein Segen vorprogrammiert. So, du kannst dich entscheiden für die Mission, wenn er dich beruft, ne? Aber du kannst doch sagen, ich will nicht in die Mission, sondern ich möchte arbeiten gehen und eine Frau haben und eine Familie und ein Haus. Wenn du dein Herz sich trotzdem ausstreckt nach Gott, so, dann wird er auch diesen Weg segnen. So, weißt du, und auch mein Herz schreit zu ihm und das von Anfang an, so ein, sag mir den Weg, wo der meiste Segen drin liegt, nicht nur für mich, sondern für die um mich drum. So, zeig mir den Weg, weil den will ich gehen, wo ich die meisten Menschen berühren und bewegen kann, wo du dich am meisten verherrlichst. Ich will dein Werkzeug sein, und zwar so oft gebraucht, wie es nur geht. So, wenn ich eine Bohrmaschine bin, dann will ich, wenn ich ein Bohrer bin in deiner Bohrmaschine, dann will ich glühen. So, benutz mich. So, weißt du? Und wenn wir rausgehen in der Stadt, dann sitze ich da und ich bete, Herr, wen soll ich jetzt Evangelium bringen oder nicht? Früher bin ich auf jeden zugestürmt und habe jeden sofort erstochen und erschlagen, weil ich voller Eifer war, so mit Gottes Wort. So, und heute bin ich in der Hinsicht demütiger geworden und sitze da und warte und lass mir zeigen, wen ich reden soll. Und dann, früher hatte ich 10 Gespräche auf der Straße, heute nur 1. Den ganzen Tag manchmal. So, dann sitzt so jemand wie da. Weißt du? Ist herrlich. Hey, Paulus hat gebetet zu Gott, als er rausgegangen ist und hat gesagt, zeig mir wem und zeig mir, was ich predigen soll. Das war sein Gebet, zu evangelisieren. Zeig mir wem, und wenn ich weiß, wer, so, dann sag mir was. So, und keine Ahnung, ich hatte vor 3 Tagen irgendwie es gibt ja mal so Zeiten, wo man ein bisschen tiefer in sich gehen kann, ne? Und auf einmal kommt sowas, so ein, und das hatte ich so drei Sprüche so bekommen. So, sind jetzt nicht super, dass man sofort sagt, oh, muss ich gleich ein Buch schreiben, so, aber ich war trotzdem begeistert in dem Moment. So, so, zum Beispiel, es geht nicht darum, ein guter Mensch zu sein, sondern es geht darum, das Gute festzuhalten und das Gute zu verbreiten. Und das ist Jesus Christus. So ein Beispiel, Paulus hat gesagt, ich bin der größte Sünder von allen. Ich bin das größte Dreckschwein. Damit hat er gemeint so, ey, ich bin nicht heilig. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht der Stärkste. Ich bin nicht der große Pastor. So, ey, wenn es jemanden gibt, der heilig ist, hat er gesagt, dann ist das Jesus Christus. So, ey, die Philipper haben das gelebt und die haben das verstanden. So, und wir werden sehen, für nächste Woche, da kommt dann die Ökumene, so das heutige Christentum oder auch moderne Christentum. Ne? So, hey, du musst dich entscheiden, welchen Weg du gehst. Und es war, die Lehre von Gott war noch nie vertreter als heutzutage. Ne? Und ist es nicht so, dass du irgendwie so ein Bild kriegst als Christ, Gott verlangt von mir, dass ich ein guter Mensch bin. Das ist das, worauf ich mich konzentrieren muss. Die Bibel lehrt uns das nicht. Die Bibel sagt, in uns steckt absolut gar nichts Gutes. So. Die Bibel lehrt uns nicht, dass wir ein guter Mensch sein sollen. So. Jesus ist gut. Jesus ist meine Herrlichkeit und Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und das ist das, wo wir stolz das preisgeben sollen, so und leben sollen. Das Zweite, was heute so eine Irrlehre ist, so ein verdrehtes Denken, was sich irgendwie total logisch und wahr anhört, aber es überhaupt nicht biblisch ist, ist zum Beispiel so die Geschichte mit den Samariter. Ne? So, der Typ läuft da lang, kennst du die? Naja, jedenfalls, es gab Pharisäer, das waren die religiösen Führer so beim Juden, dann die Sadduzäer, das waren so die Schriftgelehrten, die kannten Gottes Wort ganz genau so, und dann so, und jedenfalls liegt da so ein Samariter, und der war bei den Juden verhasst, die Samariter. So, und jedenfalls liegt er da im Dreck, irgendwie zusammengeschlagen und ausgeraubt von irgendwelchen Banditen. So, und ja, dann kommt der Pharisäer so, und geht so an dem vorbei, so, also den fasse ich nicht an. Und dann kommt der Sadduzäer und sagt, oh, Samariter, und guck mal, wie dreckig und so, und geht dran vorbei. So, und dann kommt.
Okay,
Nevela. Das war ein Samariter. Der barmherzige Samariter, ja, na klar. Und wer lacht da? Ich weiß.
Ich lache, das war der Jude, und die Samariter waren ja nicht dafür bekannt.
vorher im Gleichnis. Ich sag mal, wieder war natürlich.
Ja, danke.
Vor den Juden waren ja verhasst bei den
Na gut.
Kaputt gemacht.
Du bist gemein. Ja. Jedenfalls kommt da der Samariter, so der eigentlich über total gehasst ist von den Juden, kommt auf seinen Weg, sieht ihn da so und hat Mitleid. So und packt ihn auf seinen Esel, der ist gerade auf dem Weg zu einem Geschäftstreffen, ne? So ein ist gerade auf dem Weg, packt ihn auf seinen Esel, hält an ein Wirtshaus an, so bringt ihn da rein, heilt seine Wunden, macht ihn sauber, sagt zum Wirt, hier, schick mal Essen hoch und so, und ich muss jetzt auf meine Geschäftsreise weiter, so, weil ich habe einen Termin. So ein, hier ist Geld, pflegt den und hegt den und verwirtschaftet ihn. Und wenn er noch mehr braucht, weil irgendwie innere Blutung oder muss noch ein Arzt oder sonst irgendwas, so dann so ein, ich bezahle dir das. Ja, der geht auf seine Geschäftsreise, kommt wieder zurück von seiner Geschäftsreise, geht wieder am Wirtshaus vorbei. So ein, und Jesus sagt, hey, das soll eure Einstellung sein. So, wie nennen wir jetzt den armen Kerl? Hilfebedürftigen Menschen, okay? So, unsere Herzenseinstellung soll sein, so ein, oder besser gesagt, die Bibel lehrt uns so, dass wir jeden hilfebedürftigen Menschen, der auf unseren Weg kommt, so, dass wir denen helfen sollen und versorgen sollen, ne? So, das war der Sinn des Gleichnisses. So, barmherzig zu sein und gütig. Und offen zu sein vom Herzen her. So. Aber die Bibel lehrt uns nicht, so, den, oder lehrt uns nicht, dass wir Christen es uns zur Aufgabe machen sollen, hilfebedürftige Menschen zu suchen. Das ist eine totale Irrlehre, so, die die Christenheit dazu führt, einen Blick zu verlieren. Fürs Wirkliche, fürs Wahre. Wenn jemand auf deinen Weg kommt, hey, dann hilf denen, weil dazu hat Jesus berufen. So. Aber wenn du anfängst, so einen sozialen Club aufzutun, so, der als seine christliche, all seine christliche Energie und all seine Gebete daran streckt, so arme Menschen in der Welt zu suchen, hey, du wirst nie fertig. Weil Gott hat gesagt, oh Mann, die Menschheit wird so arm werden. So. Hey, dann bist du an deinem Weg vorbei. Und das siehst du, dass viele geisterfüllte Gemeinden, so, die den Weg eingeschlagen sind, so ein barmherzige Samariter zu werden, so ein, dass die heute nicht mehr im Geist aktiv sind, sondern dass es eher ein sozialer Club halt ist, der nett ist, so ein, und der Staat ist super dankbar dafür, so ein, hey, aber du als Christ, als einzelne Person, so ein, verlier den Blick nicht dafür. Nicht wir sollen die Gerechten sein, hey, und die Welt soll uns Christen nicht angucken und sagen, ihr seid ein echter Segen für uns. Ihr seid echt barmherzig und gerechte Menschen. So. Hey, die Welt soll uns angucken und Jesus sehen. Wir sollen abnehmen und Jesus soll wachsen. Wir sollen die Schwäche sein und Jesus unsere Stärke. So. Weißt du? Unsere Gerechtigkeit ist Jesus. Und das muss die Welt sehen und das muss auch die Welt hören. So. Und so eine dritte Lehre, die total verdreht ist, so ein, und das merkst du dann stark beim Evangelisieren oder beim Lernen oder Gottesdienst, so ein Durchmachen ist Intelligenz. So ein, hey, mit Intelligenz wirst du es schaffen, vielleicht jemanden zu einer neuen Religion zu führen. Und der wird dann aktiv da sein und in der Gemeinde sitzen und keine Ahnung, so ein begeistert sein oder so. So ein, auch mit Intelligenz wirst du es nicht schaffen, es ist unmöglich, jemanden zum Glauben zu führen. Hey, der Heilige Geist ist der Einzige, der uns zum Glauben führen kann. Ist der Einzige, der uns überführen kann von unserer Sünde. Ist der Einzige, der uns die Augen öffnen kann, wer Jesus ist. Sag mir was und sag mir, wem ich predigen soll. Hey, diese Gemeinde hier, so ein, ist die Gemeinde, an der Jesus nicht eins auszusetzen hat. So, lesen wir mal weiter. Ich bin der, der die Türen öffnet. Und ich bin der, der sie zumacht. Vers 8. Ich kenne deine Werke und siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Hey, ganz anders als die großen Religionen heute. So ein, sind, wie hat man mich jetzt genannt? Religiöse, fanatische Sektenführer. Ja. Also ich bin ein religiös-fanatischer Ihr seid gerade in einer religiös-fanatischen Sekte. So. Das kommt von herzlich willkommen. Und das kommt von so denkt ein großer Teil der Christenheit heute und so denkt so ein großer Teil, also so denkt die Welt, der Staat. So. Was denn? Hey, ich bin eine kleine Kraft, wir sind eine kleine Kraft. Ja, und wir als Gemeinde, so ein, wir sind nicht beeindruckend. So, wenn andere Gemeinden uns sehen, dann, also wir können nicht glänzen jetzt mit unserem Auftreten oder so. Auch nicht mit der Lehre. Ich kann nicht glänzen mit meinen Papieren, weil ich habe keine. So ein, weißt du, wir haben eine kleine Kraft, wir haben nicht viel Geld, wir haben nicht viel Möglichkeiten. So ein, ist aber das ist es, was ich, was Gott will. Hey, wir haben diese kleine Kraft, so die kann er benutzen. So, die ist nämlich, ja, also ich habe Not dran, zu Gott zu gehen. So, anders geht's gar nicht. Und zu sagen, tja, ich habe nicht die Fähigkeiten, ich habe nicht die Mittel, ich habe nicht die Kraft, so, und du musst es tun, wenn du das willst. So, weißt du, wenn du klein und schwach bist, so, dann brauchst du jemanden, der dir hilft. So, dann brauchst du jemanden, so ein, der dich stärkt und der für dich sorgt. Für die Welt ist es was Positives, für uns ist es was Positives, wenn die Welt uns als schwach und klein ansieht, wenn wir nicht strahlen als Gemeinde und jeden beeindrucken. So. Und nochmal, es gibt, heute ist die Lehre moderner als denn je, so, und die wächst immer mehr. Als Christ musst du reich sein, so ein schön, so ein gesund, so ein besser als Christ muss es dir gut gehen. So, und das, für was du betest, das muss eintreffen. So. Hey, das ist eine Irrlehre. Das, was du, wenn du Jesus wirklich nachfolgst und dich ausstreckst nach dem Geist, so nicht finden. Eher das Gegenteil. So, du wirst klein sein und immer kleiner. Und schwach sein und immer schwächer. Und arm und immer ärmer. So, vielleicht hat Gott dich nicht dazu bestimmt, so arm zu sein wie eine Kirchenmaus, so, die wahrscheinlich ziemlich reich ist, so, aber vielleicht so, wirst du dein Haus haben und dein Auto und dein Geschäft, das gut läuft, so, dann ist es cool. Ne? So, ist nicht unbedingt ein Vorteil, arm zu sein, nur manchmal. So, hey, aber es kann auch passieren, dass du nicht das bekommst, was du dir wünschst, für dich oder für deine Familie. Ey, und lass dir das nie einreden von Satan oder von irgendjemand anderen, so, und das, so, wenn bei dir irgendwie so Schwachheiten zu sehen sind, dass dann irgendwas geistlich nicht stimmt. Lass dir das nie einreden, so, weil das ist absoluter Trugschluss. So, ich meine, wenn ich sehe, unser Leben, wir sind zu Jesus gegangen, ich habe gesagt, ich gehe meinen ganzen Weg mit dir, deinen ganzen Weg. Dorot hat gesagt, den ganzen Weg, egal was es kostet. So, und damit haben wir bewusst uns entschlossen, in Armut zu leben und auch mit Geld immer auf Gott zu vertrauen. Also da müsste doch wenigstens so ein bisschen was drin sein, dass Gott uns wenigstens segnet und wenigstens gesunde Kinder schenkt, ne? Oder uns wenigstens vor ein bisschen Krankheit behütet. So, und dass wir die einzigste Familie in der Welt sind, deren Kinder nicht krank wird. Also wenigstens das müsste drin sein. So, das macht doch nicht. So, wir haben Probleme, Kinder zu kriegen. So, dort hat mit jedem Kind zu kämpfen. So, das, jedes Mal war die Geburt einfach ein Kampf und mit voll viel Gebet und Angst verbunden. So, also Timo kam viel zu früh und wir müssen mehr sorgen als für ein Kind, das normal auf die Welt kommt. So, also wir haben Zeiten, wo wir nicht wissen, was wir heute essen, dann kommt's Essen. So, ne? Ist das normal? So, und ich meine, das hat überhaupt nichts mit unserem geistlichen Stand zu tun. So, hey, lass dir das nie einreden. Weil wenn du aktiv bist, wie vorhin gesagt, mit Gott, so, und wenn er dich benutzt als Werkzeug, um viele zu erreichen und zu verändern, hey, dann wirst du interessant für Satan und der macht's nicht leicht. So, und dann hast du ganz besonders mit Anfechtungen zu kämpfen. Deswegen sagt Jesus auch so, ehrt eure Leiter. So, und wenn ihr irgendwas Schlechtes hört, dann hört er nicht drauf. So, weil die stehen in besonderen Anfechtungen. So, und ihr werdet das sehen, wenn ihr eine Firma habt oder wenn ihr eine Familie habt und geistlicher Leiter seid oder geistlich erziehen müsst, seid ihr halt der Leiter von den Kindern. So, oder wenn ihr eine Gemeindeleiter werdet oder sonst irgendwas, so, ihr werdet sehen, so, dass gerade da eine Menge Anfechtung kommt, so, wenn du eine geistliche Leitung anstrebst. Als Vater, als Ehemann, so, als Mutter, als irgendwas anderes. So, wenn du, sobald du ein geistliches Leben anstrebst, so, wirst du klein. Also pass auf. So. Vers 9. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber seit ich mit Jesus gehe, kamen einige so zu mir, die mich vernichten wollten, aus irgendwelchen Gründen noch immer. So. Denn es war so toll, weil jedes Mal war es nicht ich mit meinen Worten oder dass ich mich verteidigen musste oder so, sondern jedes Mal hat Gott das von sich aus allein geregelt, so, und hat bewiesen, dass Gott mich benutzt und mich eingesetzt hat. So, ich musste das nie beweisen. Denn genauso ist es auch für uns in unserem Umgang miteinander und in unserem Umgang so mit anderen. So, hey, wir müssen uns nicht verteidigen. Wisst ihr noch, Jesus, der stand vor Pilatus, so, und Pilatus hat ihn eine Frage nach der anderen gemacht oder vor den Pharisäern, ne? So, und Jesus hat geschwiegen. Jesus hat sich nicht verteidigt. So, Jesus hat wenig Worte genommen. Er fing nicht an und hat alle seine positiven Sachen und das ja verdreht und oh, guck mal, die reden Lüge über mich, so, das habe ich nie gesagt, ich habe das so und so gesagt und so gemeint. So, ey, hab Vertrauen in Gott. Und das ist was Gott mich von Anfang an lehrt und bis zum Ende noch lernen muss, weil ich immer wieder merke, so wie wenig Vertrauen ich habe zu ihm. So, er ist der, der uns verteidigt. Und er ist der beweist, so, dass wir durch ihn gehen. Ob nun bei anderen Gemeinden. Und ich war hier beim Allianztreffen, ne, wo die Pastoren sich alle treffen von den christlichen Gemeinden hier. So, und du merkst sofort halt, was ich auch positiv fand, ne, so, merkst halt sofort dieses erstmal christliche Abchecken, so, ne, diese Checkliste, die jeder hat, bei jedem steht was anderes auf der Checkliste, so, ne, und dann wird so ein bisschen hinterfragt, aber ganz direkt eigentlich, obwohl es indirekt rüberkommen soll, ne, so, wo du, wie dein Stand ist, was du denkst, wie du drauf bist, so, und dann habe ich bei manchen gemerkt, so, dass wir nicht miteinander gehen können, einfach nur, weil ich gesagt habe, so wie ich folge, was ich glaube, was mir wichtig ist, vom Glauben her und von der Gemeindeführung her und von als Gemeinde, so ich sofort gemerkt habe, dass wir ein Anstoß dann sind für ihre Art, wie sie das sehen, wie man mit Jesus geht. Das ist schade und das tut mir weh, aber ich habe noch Hoffnung. So, mal gucken. Ich bete weiter dafür. So. Aber es ist nicht immer alles so leicht, wie es aussieht. So, Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Willst du ein leuchtendes Sternchen sein am Horizont, so, wo die Leute selbst in der tiefsten Dunkelheit dich sehen und sagen, wow, das ist ein schönes Licht. So, hey, dann sind es die Sachen, die Jesus hier sagt, wo er sie lobt. Vers 8 nochmal. Einmal, dass er da ist, der deine Tür öffnet. Dass du dich ausstreckst und sagst, okay, was ist dein Weg und dein Wille? Dann, dass du dich nicht darauf konzentrierst, eine große Kraft zu sein und mächtig und einflussreich in der Welt und unter deinen Geschwistern, sondern dass du zufrieden bist mit dem, wer du bist und was du bist und einfach auf Gott vertraust, dass er der ist, was er sagt, wer er ist. Dann, so, dass du sein Wort bewahrst, so, dass du nicht modernen Regeln und Lehren folgst, so, sondern es prüfst und kontrollierst, so, und du dein Fundament. Ich bin ein fundamentaler Christ, weil ich habe ein Fundament. Die moderne Christenheit hat kein Fundament mehr heute. So, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, was sie glauben sollen und was nicht. Deswegen gibt es ja auch Bibabo. Deswegen bastelt ja jeder sich sein Glauben zusammen. So, aber ich kann sagen, Ich bin fundamental. Mein Fundament ist Jesus Christus und Gottes Wort. Das sagt Gott und so ist sein Herz und so sagt er es und daran halte ich mich. Und alles, was dagegen spricht, richte ich nicht, sondern wehre ich ab, als es nicht von Gott. Weil Gott kann sich nicht widersprechen. Gott ist wahrhaftig. Und der seinen Namen nicht verleugnet. Und ich glaube, das ist schwerer denn je, als Christ Gott nicht zu verleugnen. So. Weißt du, weil mir so oft ein schlechtes Gewissen gemacht wird, auch von Geschwistern, auch unter der Carrie Chapel, ist jetzt wurscht, so ein Carrie Chapel ist nicht heiliger als Brüdergemeinde, so ein schlechtes Gewissen gemacht wird, so weil ich sage, mein Herr steht ganz oben. So. Ja, wenn du leben willst, dann leb. Auch dann leb halt in dem, was Jesus sagt, was Leben ist. So. Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Stefan nehme. Ich liebe das. Ey, wir haben einen super coolen Namen. Also, lasst uns darauf aufpassen, dass niemand uns den Stefan nimmt hier. So. Ey, wir haben eine Siegeskrone und das bedeutet, und das ist doch genial, oder wir haben die schon empfangen. So. Ich meine, ich bin noch nicht beim Ziel und doch bin ich's. So. Ich stand schon auf dem Platz mit Jesus und er hat mir schon die Siegeskrone aufgesetzt. Weil es für mich hundertprozentig und für euch und für dich und für uns alle hundertprozentig feststeht, dass wir gesiegt haben. Weil Jesus hat gesiegt. Und wir sind die Vollendung in ihm. So. Es ist genial. So. Wir sind die einzige Glaubensbewegung weltweit, egal wie viele Götter und Religionen es gibt, die 100% sagen können, dass sie errettet sind. So. Es ist cool, dass Gott das Satan nicht erlaubt, dass er irgendwie einen Glauben schafft, so, der was anderes sagt. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und von meinem neuen Namen. Und das ist super interessant, weil in Philadelphia damals, die wurde erbaut von, wenn ich mal gucken, mit Namen habe ich es immer, Herminius. So. Und Herminius hatte einen Bruder und der hieß Attilus. So, und Herminius fing an, Philadelphia zu bauen und starb. Also wurde nicht fertig. Und Attilus hat die Stadt dann zu Ende gebaut. Und Attilus war verliebt in seinen Bruder. Er ist so eine Bruderliebe, wie die zwei untereinander hatten, nicht homosexuell, ne? So eine Brüderliebe, wie die zwei hatten, so, das war, hat so viele Menschen bewegt, dass Philadelphia weltweit bekannt wurde als Stadt der Brüderliebe. So, deswegen hat es auch den Namen bekommen. So, und Attilus hat seinen Bruder so sehr geliebt, obwohl er schon tot war, dass er so Straßen und Häuser so nach ihm benannt hat. So war ein super Redner. Und jedes Mal in seinen Ansprachen als Oberbürgermeister von Philadelphia hat er immer wieder von seinem Bruder geredet und ihn hoch erhoben, sodass die ganze Welt ihn nicht vergisst. Er hat auch Münzen geprägt, ein Bild, eine Seite von seinem Kopf, die andere von seinem Bruder. So. Und Jesus hat die Stadt ausgesucht, besser als Bild für uns. Und hey, daran werden sie erkennen. Und ich sag dir, viel wichtiger als auszustrecken nach Erfüllung mit dem Heiligen Geist, so alle guten Werke zu tun und die Bibel zu lesen und so, weißt du, ist sich nach Liebe auszustrecken. So, weißt du, wenn du mit Jesus zusammen bist, bist du auch mit dem Heiligen Geist zusammen. Und es gibt nur eine Frucht, sagt die Bibel, vom Heiligen Geist. So, und die Frucht vom Heiligen Geist ist die Liebe. Und genauso wie ein Apfel verschiedene Bestandteile hat, hat auch die Liebe verschiedene Bestandteile. Gnade, Güte und so weiter, ihr kennt das. So. Aber die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe. Steht im Galater. So. Ja, und in Galater 6,2 heißt es, dient einander in Liebe. Sohn, weil dann erfüllt ihr das Gesetz Gottes. Hey, und die Brüderliebe ist das Wichtigste überhaupt. Ich hatte hier Missionseinsätze schon so ein, wo keine Brüderliebe so untereinander war, so ein, wo es zugelassen wurde, dass Streit reinkam, so ein schlechte Gedanken, so ein, wo sich Bitterkeit zum Zorn entwickelt hat, so weil irgendjemand irgendwas, einen Witz gerissen hat, der falsch ankam, ein Fettnäpfchen, so ein, oder wo untereinander schlecht von jemand anderem geredet wurde, so ein, hey, lass das nicht zu. So, wenn du jemanden erwischt, wie er schlecht über irgendjemand von euch redet, hey, dann sag, halt Klappe. Geh selbst hin, so ein, aber halt die Klappe, ich will nicht hören. Hey, und wenn ihr irgendwas Schlechtes über jemanden habt, hey, ich will es nicht hören. Weil ich bin mit allen von euch okay. So, und wenn einer von euch Mist baut, so, dann will ich nicht, wenn ihr das nächste Mal reinkommt, damit zu kämpfen haben, nicht euch zu richten oder so, ne? So, außer es hat jetzt was mit Gemeinde zu tun, dass das was kaputt macht, dann ist es wichtig. So, ja, aber was Persönliches, ey, geht mir nichts an, will ich nicht wissen. Außer derjenige will es halt selber rausbringen, um Buße zu tun. So. So, hey, lass das in deinem Herzen und bring es vor Gott, wenn du irgendwas gegen irgendjemanden von deinen Brüdern oder Schwestern hast. Ob jetzt hier als Kreis oder weltweit, der Leib Christi ist riesig. So, hey, aber lass es, bring es vor den Thron. Und wenn Jesus sagt, okay, und jetzt geh damit, das ist wichtig, ermahne, hey, dann geh zu denjenigen hin, persönlich, und ermahne in Liebe oder erbaue. Aber mach nicht den Fehler, dass du ein Drahtschnur bist. So, ne? So. Ist tödlich. Und dann waren Gemeinden hier, so Missionsansätze, wo alles von Anfang an gestimmt war. So, wir waren in einem Geist, bannte Liebe war da. So, wir haben uns geliebt, wir waren offen miteinander, wir haben uns vergeben können. Hey, das waren die Einsätze, wo du den Heiligen Geist einfach nur zusehen konntest, wie er wirkt und uns benutzt. So, hey, und die Welt wird uns nicht an unseren guten Taten, so wird es nicht zum Glauben kommen, sondern die Bibel sagt, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ich Jesus Christus bin. So, und vor unseren guten Taten und unserem guter Samariter Herz, so ein, weißt du, sagt die Bibel zuallererst, weit vor denen, die noch nicht erlöst sind, so ein, als allererst, so ein, kommen die Gläubigen des Hauses dran. Ja, das heißt, das allererst, worauf wir uns konzentrieren müssen, ist Jesus. So ein, und dann kommen die, die zu ihm gehören. Und dann kommen die, die verloren sind und Hilfe brauchen. So, und das lehrt die Bibel. Ja, von daher, Lass nicht zu, dass du deinen Blick verlierst. Und das Tolle ist, wir werden zu einer Säule im Tempel werden. Und bei Philadelphia war es auch so, dass Leute, die geehrt wurden, die haben eine Säule mit ihrem Namen drauf bekommen und der wurde in irgendeinen Tempel gestellt. So, ist auch cool, oder? So, dass Jesus das hier auch erwähnt so, und sagt so, hey, ich mache euch zu einer Säule und ich werde bei euch den Namen drauf schreiben, nicht von euch, sondern meinen Namen werde ich auf eure Säule schreiben. Den Namen von Gott. So, meinen neuen Namen werde ich drauf schreiben. So. Hey, ich will eine Säule sein, die stehen bleibt. Und Jesus sagt hier, dass es schwer ist. Und Jesus sagt, dass es auch schwer ist, treu zu bleiben. Aber er sagt hier, und er mahnt und er baut gleichzeitig, hey, halte fest. Halte fest, was du hast. Harre aus. Bewahre, was ich dir gegeben habe. Und lass nicht zu, dass es dir irgendeine Macht oder irgendjemand anderes oder dein Fleisch dir nimmt. So, sondern verschließ es in deinem Herzen und lebe es. So, konzentriere dich auf die Liebe, weil da bin ich zu finden. Und deswegen, wo 2 oder 3 sich versammeln, da ist Jesus. Einfach nur, weil die Liebe da ist. Ja, wenn wir uns lieben, so, und wenn wir einander vergeben, und wenn wir uns auch in Schwachheit annehmen können, und nicht voneinander erwarten, ja, also du musst auf jeden Fall super heilig sein. Ist also ein bisschen mehr Heiligkeit erwarte ich von dir schon, damit ich mit dir zufrieden bin. Ja, wenn wir uns aber so lieben, wie wir sind. Paulus hat gesagt, oh Mann, ich bin zu euch in Schwachheit gekommen und ich durfte es. Ja, wenn wir es nicht zulassen, dass wir auch in unserer Schwachheit uns treffen können, ne? So ein, hey, dann lieben wir uns nicht. So ein, hey, und ich schreie der ganzen Welt durch meine Predigten raus, wie schwach ich bin. Ich mache da kein Geheimnis drum. So ein, wie fehlbar. So ein, aber gleichzeitig darf ich auch ausschreien, aber meine Stärke, die kommt von oben. So ein, alles Gute, alles Schöne, alles Starke, was man an mir erkennen könnte irgendwann oder erkannt hat, so ein, das ist er. So ein, alles das, was hier sitzt und redet, alles das, was rausgeht oder hier tut, das bin ich. So ein, ich bin ein ganz anderer Mensch von mir aus. Ich würde nie von einer Versammlung sprechen. So ein, ich würde mich nie zu Fremden setzen. So. Ich entrücke mich selbst manchmal schon vor Freunden. So. Ja, aber Jesus ist das. So, und ja, von daher so, ist es wichtig, sich anzunehmen. So, ansonsten ja, haben wir mit Philadelphia absolut gar nichts zusammen, gemeinsam. So.